Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Anti-Hösi-Test, den gibt es immer noch. Ihr müsst den immer noch machen. Wir haben es gestern gesagt. Wir haben die Person natürlich auch ausgezeichnet mit dem Diplom von der Bundespräsidentin Viola Amherd. Er ist der Einzige bis jetzt, der 100% angebracht hat. Hey, das muss euch bei der Ehre packen. Machen den Anti-Hösi-Test. Es ist absolut nötig. Es ist auch gut für euer Gefühl. Ihr könnt nachher viel freier leben. Es ist einfach schöner. Es ist gut. Ihr könnt wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich sage den Anti-Hösi. Gut, gehen wir zu verschiedenen Themen. Ein interessantes Thema ist, jetzt hat man ja die ganze Zeit darüber geredet, dass GLP und Mitte soll fusionieren. Und jetzt kommt der nächste Fusionsvorschlag, aber wieder eine andere Partei. Dominik, um was geht's?
Ja, der Felix E. Müller, das ist der langjährige Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, der hat in der Aargauer Zeitung oder bei CH Media hat er geschrieben, Liberale aller Couleur arbeiten zusammen. Die beiden Parteien, FDP und Grünliberale, die sollen fusionieren. Der Gottlieb F. Höppli hat heute bei uns, als in seiner Kolumne Höppli zum Freitag, hat er geschrieben, endlich sagt es einer. Und hat das ein bisschen angeschaut und man müsse sich das wirklich gut überlegen. Bringt es natürlich auch, weil er aus St. Gallen stammt, aus einer St. Galler Perspektive.
Gut, da muss ich sagen, das ist jetzt ein totaler Irrsinn. Das würde ich der FDP nie empfehlen, weil GLP ist in den letzten paar Jahren von einer halbwegs liberalen Partei zu einer recht normalen linken Partei geworden. Das würde die FDP kaputt machen. Gut, es gibt noch andere Gründe, die die FDP bedrohen. So schlimm ist es vielleicht nicht, aber GLP ist jetzt das Letzte, wo die FDP brauchen kann. Das sind nochmal so linksbürgerliche Leute, die in vielen, vielen Fragen nicht wissen, was eigentlich liberal ist. Aber vielleicht noch etwas zum Thema GLP. Es ist natürlich schon noch brutal, wenn so alle zwei Monate irgendwie wieder ein Vorschlag kommt, man soll sie wegfusionieren. Also offensichtlich haben alle Leute das Gefühl, das ist der kranke Mann im Bundeshaus. Also das ist wirklich so wie früher das Osmanische Reich. Haben alle schon wie Geier sind über dem Osmanischen Reich gekreiset und haben gesagt, da will ich noch und da will ich noch. Der kranke Mann am Boden. Jetzt haben wir den kranken Mann an der Aare. Jürg Grossen, das ist nicht gut für dich, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, die GLP gibt es gar nicht mehr lange und die ist nur noch ein Fusionsobjekt. Wie siehst du, Dominik?
Ja, das sehe ich auch so. Und es ist schnell gegangen. Also du erinnerst dich noch, ja, ich würde sagen, noch vor einem Jahr ist die GLP doch everyone's darling gewesen, oder? Vor allem in den Medien, aber auch sonst in Wirtschaftskreisen hat man das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt der neue Freisinn. Und eben der Felix E. Müller, ist ja genau so ein Exponent, oder? Ich meine, unter ihm ist die NZZ am Sonntag zu einem linken Blatt geworden. Ich darf das sagen, ich kenne Felix E. Müller, ich habe mit ihm Militärdienst geleistet in der Abteilung Presse und Funkspruch. Ist er Chefredakteur gewesen von einem Blättchen, das wir in einem Bunker in Glarus produziert haben. Der Mann ist für vieles verantwortlich, was den Niedergang vom Freisinn ausmacht. Und er findet die Grünliberalen offensichtlich toll, darum muss man sie retten. Und darum findet er, man soll sie mit der FDP fusionieren. So habe ich es ein bisschen zugegebenermassen zwischen den Zielen gelesen. Und ich glaube nicht, dass das eine gescheite Idee ist.
Gut, jetzt ist er natürlich nicht unbedingt eben Parteichef von der FDP. In dem Sinne ist es jetzt einfach mal ein Vorschlag von einem Journalist, der sicher ab und zu der FDP näher gestanden ist. Das liegt auch an der NZ am Sonntag, wo formell eigentlich immer noch zu einem Verlag gehört, wo es heisst, man muss FDP-Mitglied sein, dass man überhaupt Besitzer sein von dieser Zeitung. Was ich gut finde, habe ich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, das finde ich sogar sehr gut. Aber dann sollte man schon schauen, dass auch die Redaktion irgendwie merkt, dass das der Fall ist, dass da die Eigentümer eigentlich freisinnig sind und nicht SP oder Grünen oder Kommunisten. Das wäre noch schön. Aber etwas anderes vielleicht noch schnell zum Thema Fusionen. Was ich auch finde, typisch finde, ist, ein bisschen, dass es ein bisschen die Not zeigt von den zwei bürgerlichen Mitteparteien, oder von der FDP und von der Mitte. Dass die offensichtlich nur noch das Gefühl haben, sie können wachsen mit Fusionen. Es, eben gesagt, Müller ist ja nicht der Parteichef von der FDP, aber es ist ein bisschen typisch, dass man dort immer über Fusionen redet. Bei der SVP redet man nie über Fusion. Ich meine, die SVP könnte ja sagen, gut, jetzt tun wir auch noch irgendeine Partei schnell aufschlucken, da sind wir auf 35%. Das ist bei dieser Partei nicht der Fall. Und ich würde sagen, die Mitte und der FDP wachsen aus eigener Kraft. Das ist es. Es kommt mir so vor wie eine Firma, die nicht mehr funktioniert und die ganze Zeit irgendwelche Firmen aufkaufen. Dann wachsen mit Inhalt. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben es gestern schon angesprochen. Dominik hat den Primär von dem, ja, wie soll man dem sagen, dem Beeinflussungs-Workshop, wo die FDP selber organisiert hat, dass alle Europhile werden, weil die Europhile, das muss man denen lassen, wir haben es gestern betont, das sind die Einzigen, die richtig gut organisiert sind bei dieser Frage. Muss man also anerkennen, oder? Simon Michel ist wirklich engagiert, der macht etwas dafür, während die anderen es ein bisschen ja, schleifen lassen. Ja, wie geht es da weiter, Dominik? Was ist da der neueste Stand?
Ja, ich habe gestern noch ein Telefon bekommen vom Ständerat Damian Müller. Er sei also kein EU-Turbo und das sei alles gar nicht so. Man tut da nur informieren und es hat auch nichts mit der Parolenfassung zu tun, obwohl das in der Einladung so steht. Er hat dann noch eine Stellung, also eigentlich habe ich ihm Fragen geschickt, aber statt Fragen beantworten hat er mir eine Stellungnahme geschickt und dort sagt er eben, im Gegensatz zum Nebelspalter hat die FDP zu den bilateralen drei noch keine Stellung bezogen, da der Bundesrat noch am Verhandeln ist und wir uns von den Fakten leiten lassen. Es geht dann noch ein bisschen weiter, ihr könnt das lesen auf Nebelspalter.ch. Ja, ich muss auch betonen, wir haben ja auch nicht Stellung bezogen. Wir tun einfach das, was auf dem Tisch ist. Und es ist doch ziemlich viel. Es kommt ein Understanding und 8 Jahre Rahmenabkommen verhandeln vorher. Und ein Mandat. Und ein Mandat von der Schweiz, eines von der EU. Und Stellungnahmen von Economy Suisse. Und Stellungnahmen von anderen Wirtschaftsverbänden. Von kritischen Studien über Freihandel. Von Schaltecker und Feld. Und Gastbeiträge vom Bundesrat Beat Jans und vom Konrad Hund. Und von weiss nicht wem, vom Herr Gauthier und tolle Beiträge vom Karl Baudenbacher immer bei uns. Also, es ist ja wirklich viel rum. Darum kann man ja kritisch darüber berichten. Aber ja, das ist noch ein bisschen schwierig, glaube ich. Die FDP tut sich immer noch schwer mit dem Thema.
Ja gut, also eben immer noch, die werden wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren noch über das diskutieren, bis sie einfach nicht mehr da sind. Weil ich bin absolut überzeugt, wenn man da in Europa Politik nicht endlich klare Kanten zeigt, und das heisst ganz klar, Souveränität von dem Land, Demokratie von dem Land steht nicht zur Disposition. Und wenn eine FDP, die selber den Bundesstaat gegründet hat, die Demokratie will zur Disposition stellen, viel Glück. Viel Glück, dann könnt ihr dann langsam bei der deutschen FDP abschauen, wie es sich so anfühlt, wenn man auf 5% unten ist. Ich habe auch, deine Geschichte hat ja so eingeschlagen wie eine Bombe, aus FDP-Kreisen viel empörte Mails bekommen von Leuten, die sagen, was ist eigentlich los? Und ich meine, es ist natürlich völlig Augenwischerei, wenn er sagt, wir tun da nur Fakten vermitteln. Erstens tun wir auch nur Fakten vermitteln und du hast es richtig gesagt, die Fakten sind ziemlich klar. Das Common Understanding kann man schauen, was dort drin steht. Alle Leute, die sich auskennen bei dem Verhandlungsprozess, wissen ziemlich genau, dass man eigentlich das Ziel gehabt hat, praktisch schon alles fertig zu verhandeln. Jetzt sind Verhandlungen schwieriger geworden, das stimmt. Wir wissen dort auch mehr als alle anderen, wahrscheinlich ein bisschen mehr als die FDP, würde ich jetzt mal unterstellen. Und auch dort ist aber ganz klar, dass die absolute Schlüsselfrage vom EuGH. Da gibt es keine Bewegung. Und das ist ja das Entscheidende. Die automatische Rechtsübernahme ist das Entscheidende. Und zweitens, welcher Gerichtshof tut nachher über das entscheiden? Sind wir noch ein souveränes Land oder nicht? Und was ich das Schlimmste finde, du hast denn die gefragt, oder was für Referenten sie einladen, weil es wäre ja dann wichtig, dass man, es ist ein kontroverses Thema. Und da müssen einfach gewisse Leute kommen, die halt ein bisschen kritischer sind. Und er hätte dann dir die Liste nicht geben wollen. Das ja sagt alles, weil ich bin absolut überzeugt, wer auf dieser Liste steht. Der Herr Gotti ist dort auf dieser Liste. Es stehen alle die bekannten Europhile drauf. Und ein Euroskeptiker, sagen wir einen Baudenbacher, einen Oliver Zimmer, einen Tobias Straumann, die stehen alle nicht auf der Liste. Und das zeigt Schaltecker nicht, der Freddy Gantner nicht, der Bertschi, der FDP-Mitglied ist, steht nicht auf. Also es gibt so viele Leute, die man könnte fragen, wenn man wirklich will, einfach eine Fact-Finding-Mission machen. Und da geht es nicht. Es geht ums Einschmieren, Einseifen, dass man eigentlich schon, ich meine, man sieht ja beim Tempo, wie komisch das ist, dass sie die Parolenfassung schon im Januar, kaum haben wir fertig verhandelt, sofort Parolen fassen. Das zeigt ja, wie unsicher das sind. Sie wissen ganz genau, man muss da ganz schnell den Sack zumachen, sonst kumpeln alle Flöhe raus.
Genau, das ist, glaube ich, auch so ein Vakuum, das dann entstehen würde, oder? Und das brauchst du aber, um das zu machen, was Thierry Burkhard versprochen hat, ein Einbezug von der Parteibasis. Das ist für mich eben nicht nur irgendwie der Kantonalpräsident. Das ist noch lustig, so in den Gesprächen mit ihm, habe ich gemerkt, das ist für ihn dann schon die Basis, wenn Kantonalpräsidenten dabei sind. Oder auch die Delegierten, das ist die Basis. Das ist es eben nicht.
Gut, aber das ist schon mal mehr. Ich muss jetzt ehrlich sagen, parteidemokratisch ist das immerhin. Das ist schon ein bisschen mehr als irgendein Workshop, der von Simon Michel organisiert wird. Das ist also unglaublich viel mehr. Ja, das ist unglaublich viel mehr. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch nicht Basis, sondern man müsste richtig die Mitglieder befragen, die wirklich eine wichtige Rolle spielen. Und ich garantiere es, wenn die Leute wissen, um was es geht. Es geht eigentlich um eine neue Auflage vom EWR letztlich. Es ist genau der gleiche Mechanismus, der schon mehr wäre das Problem war. Wenn die Leute das verstehen, bin ich überzeugt, drei Viertel der FDP-Leute wollen das nicht.
Also der EWR war sogar besser gewesen, weil dort hat man noch einen eigenen Richter am Gericht gehabt. Man hat eine Behörde vorher gehabt, wo wir dabei waren. Also, weißt du, es ist noch schlimmer.
Ja, es ist deutlich besser. Ja, hast völlig recht. Ja. Deutlich besser und in einer Zeit auch ausgehandelt, wo man gemeint hat, die EU ist die Zukunft von der Weltgeschichte und heute sind die so am A, dass man, also man kann gerade so gut sich im Osmanischen Reich anschliessen, wenn man will. Also das können vielleicht auch einmal am Vorschlag. Ein OWR oder Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn wäre vielleicht auch mal noch etwas, wo man könnte besprechen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, VBS. VBS macht sich jetzt schon Sorgen und ich mache mir Sorgen um die Leute, die im VBS arbeiten, wenn ich das höre. Sie machen sich jetzt schon Sorgen, wenn der Donald Trump könnte Präsident werden im November. Also im Januar werden das, im November würden die Wahlen gewinnen. Dominik, um was geht's?
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir müssen jetzt mal Tamedia loben. Larissa Rien hat Dokumente rausbekommen via Öffentlichkeitsgesetz. Die zeigen das Szenario Donald Trump. Die Viola Amherd drängt den Bundesrat schnell aufzurüsten, weil der Donald Trump könnte gewählt werden. Dann würde er, und so geht das Szenario, jegliche Militärhilfe für die Ukraine stoppen. Die würde dann nach wenigen Monaten den Krieg gegen Russland verlieren. Der Putin würde in Kiew eine neue Regierung einsetzen. Und bis zu 5 Millionen Menschen würden nach Westeuropa flüchten. Das politische System in Europa wird, Zitat, bis zu einem möglichen Bruch, Zitat Ende, strapaziert. Und das Szenario, das stamme aus NATO-Kreisen und wird in einem Papier von der Viola Amherd erwähnt. Und sie hat es vor der Sommerferien im Bundesrat gebracht. Und das sei der Grund, warum man sofort einen 10-Milliarden-Fonds für die Armee braucht, um die Armee wieder aufzurüsten.
Genau, und das ist natürlich der Fonds, oder wir hören es jetzt schon, der Fonds. Oder sie hat das Gefühl, sie bringt das nicht durch, dass man im ordentlichen Budget endlich mehr Geld spricht für die Armee und redet auf dem Fonds. Aber ich muss schon sagen, ich hätte es zuerst gesagt, die Leute im VBS, die das schreiben, das sind sicher so 25-jährige Politologie-Absolventen, die die erste Stelle antreten in Bern. Also ich meine, das ist so, wie soll ich dem sagen, das ist so eine banale, eine naive, dumme Analyse, aber wenn sie sogar aus NATO-Kreisen, ja nur, also NATO-Kreisen, ich weiss es nicht, ich halte das für ein total unrealistisches Szenario. Die Leute, die das Gefühl haben, dass einer, der seit 8 Jahren oder noch länger mit America First umgeht, hantieren. Was heisst eigentlich America First? Das verstehen ja die Leute auch nicht. Das heisst einfach, ja, wir sind, zuerst geht es mal um uns. Aber was heisst das? Das heisst, wir wollen dann Nummer 1 bleiben. Es ist nicht so, dass der Trump sagt, ja, America First heisst eigentlich, wir sind nachher das 15. Land auf dieser Welt. Nein, es ist natürlich klar. Wir sind Number One. Und Number One kann die Ukraine nicht einfach nachgehen und dem Putin einfach ein Land in Rache rühren. Es ist vollkommen unrealistisch, die Angst. Aber die hat auch nichts zu tun mit Realismus, hat nichts zu tun mit Analyse. Das ist nur ein politischer Bias. Man will einfach den Trump nicht, weil der Trump natürlich das Establishment in anderen Sachen total in Frage stellt. Und das tut denen weh, oder? Das lächerliche Gejammer über die 5 Millionen Flüchtlinge von den gleichen Leuten, die nichts machen, zum Flüchtling aus dem Mittelmeer, aus Afghanistan, von irgendjemandem überhaupt stoppen. Das sind alles Leute, die in dieser Politik vollkommen versagen und nachher sagen, oh, da können wir noch mehr, wir können nichts mehr machen. Das ist unerträglich. Aber ich muss sagen, wie gesagt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Viola Amherd, aufhören, jetzt ist gut, zurück auf Brieg, fertig mit Bern, fertig mit dem Militär. Wir wollen noch eine Armee, auch nach der Viola Amherd.
Ja, ich glaube, weißt, was machen so sicherheitspolitische Sachbearbeiter sowohl in Bern wie in Brüssel oder in Washington in den NATO-Hauptquartier? Also, sie tun natürlich Szenarien machen, wo extrem sind. Also, dass man das einmal aufschreibt, wie das wäre, wenn der Donald Trump tatsächlich würde jede Hilfe stoppen. Ja, das kann man ja mal aufschreiben. Aber das wahrscheinlich im gleichen.
Wie? Das andere Szenario machen sie nicht, weißt du? Da, wo mal, ich jetzt erzählt habe. Da glaube ich nicht. Das Szenario schreiben sie nicht. Sie könnten ja sagen, wir machen mal alle Varianten. Eine Variante ist wirklich
NATO hat das wahrscheinlich. NATO hat das, der NATO-Sachbearbeiter hat das sicher gemacht. Der hat sicher auch ein anderes Szenario.
Da mache ich es mit ihrer Wette. Weißt du, die hassen den Trump natürlich bei der NATO auch. Weil, oder? Für die Europäer ist der Trump scheiße, weil er wirklich darauf besteht, dass die armen NATO-Länder mit ihm aufrüsten.
Ja, aber ich wollte sagen, möglicherweise haben sie auch beide Extremszenarien gemacht, aber nur eins wird dann von den Politikern gebraucht. Das ist, sagen wir, ja, ich lasse mich in meinem guten Glauben, vielleicht hast auch du recht.
Ja, ich, also da bin ich fast sicher, dass die nicht in Varianten
also wenn jemand zulässt von der NATO, Bern einfach, at nebelspalter.ch, schreibt uns das.
Also, es ist ja auch, Dominik, ich meine, da muss man sich auch fragen, eben, für was sind eigentlich so Leute angestellt, wenn sie so unoriginelle Gedanken bringen? Das hören wir jetzt seit einem Jahr. Oder das hören wir jetzt seit einem Jahr, kommt aus einem demokratischen Kreis in Amerika, wo, soviel ich weiß nicht, ob das VBS das weiss, aber das sind die politischen Gegner von Donald Trump, VBS. Wisst ihr das? Habt ihr das erfahren? Nein, ich meine, das ist wirklich auf einem Niveau, wo man sich wirklich muss fragen, Heimat, Sterne, was stellen wir da für Leute an? Die könnten ganz so gut einfach Zürich-Zeitung lesen, das langt. Wir brauchen für das VBS brauchen wir nicht solche Analytiker, die solche Schrott herausfinden, wo alle wissen. Gut, gehen wir zu
einem Thema. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Und zwar müssen wir schon noch positiv erwähnen, nämlich der Bundesrat Albert Rösti. Weil, gemäss Tamedia, nicht alle Departements sind der Erhöhung vom Armeebudget grundsätzlich abgeneigt. Der Albert Rösti sagt einfach, ja, man müsse die 10 Milliarden einsparen. Und zwar sagt er, man müsse die Sparvorschläge, die hier die Gruppe um den Serge Gaillard im Auftrag vom Finanzdepartement raussucht aus dem Bundesbudget, die müssen wir halt umsetzen. Ich zitiere, wenn die Sanierungsmaßnahmen gemäß den Vorschlägen der Kommission Gaillard vollumfänglich umgesetzt werden, kann der dadurch entstehende finanzielle Spielraum für die Armee eingesetzt werden. Zitat Ende. So genau muss es doch gehen. Müsste eigentlich fast das Team irgendwie, der Albert Rösti und seine Leute, zu Held vom Tag erklären.
Absolut. Und die Leute im VBS entlassen und ersetzen mit Leuten, die den Rösti aussuchen. Das wäre vielleicht einmal noch gut. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Wirklich eine lustige oder eine gute Geschichte. Und zwar geht es um ein neues Buch über China, wo der Ralf Weber zusammen mit der Ariane Knüsel geschrieben hat. Der Ralf Weber ist jemand, den wir kennen. Ist auch schon im Nebelspalter auftreten in einer SOM-Show. Das ist einer aus meiner Sicht einer der besten Kenner von China und ist aber auch sehr kritisch. Er ist Professor an der Universität Basel. Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben über China. Und um was geht es da? Es geht um China. Aber was für interessante Geschichten erfahrt man da, Dominik?
Ja, er tut wirklich die Beziehungen von ganz früh nachher erzählen. Und die wirtschaftlichen Beziehungen, diplomatischen Beziehungen mit China, die sind schon sehr alt, ich habe das auch nicht gewusst. Sie fangen nämlich im Jahr 1699 damit an, dass ein Schweizer Schiffschirurg dem Kaiser Kang Shi einen Zahn gezogen hat. Der ist offensichtlich hat den Zahnweh gehabt. Und die Lösung war, dass ein Schiffschirurg, also ich nehme nicht an, das war also nicht ein Zahnarzt, sondern...
Oh Mann, natürlich, FMA.
Wahrscheinlich, genau. Und hat ihm nachher noch eine Rechnung geschickt. Nein, der hat ihm einen Zahn gezogen. Aber das Interessante ist noch viel mehr, oder, wie das Buch erzählt, wie kurz nach der Öffnung vom chinesischen Markt der Christoph Blocher mit seiner Ems-Chemie in den chinesischen Markt eingestiegen ist. Und das ist ja schon sehr schnell, hat er erkannt, dass man dort etwas machen kann. Ich glaube auch mit der ganzen Familie mal dorthin. Das hast ja du auch schon mal geschrieben, noch in der Basler Zeitung, und zwar 1985. Und er hat dort müssen, zum Beispiel eben alles aus Höflichkeit, alles essen, was man ihm auftischt hat, von Schlangen bis Affen. Wo sich dann offenbar der ganze Rest von der Familie, also auch seine Nachfolgerin bei der Ems-Chemie, Magdalena Martullo-Blocher, angewidert vom Teller abgewendet hat. Aber er hat es durchgezogen, weil das eben letztlich eben dazugehört. Das muss man können machen. Und das ist noch verrückt, die Ems-Chemie hat dann in China 117 Fabriken gebaut. Eine wahnsinnige Geschichte.
Genau, wobei sind das ist immer etwas, was die Leute falsch verstehen. Es waren nicht Fabriken von der Ems Chemie, sondern er hat dann im Prinzip Fabriken für andere Unternehmen hat er gebaut, weil er das Know-how hatte, wie man das macht. Aber es ist nicht so, dass die nachher zu der Ems Chemie gehört haben. Nicht, dass er jetzt, dass man das Gefühl hat, er hat jetzt 150 Fabriken in China. Das ist nicht so, sondern er hat eben die aufgebaut im Auftrag von anderen Unternehmern oder auch vom Staat natürlich selbstverständlich. Aber vielleicht noch etwas anderes. Es ist ja, ihr kennt sicher Indiana Jones, ihr kennt sicher einen von diesen Filmen, wo es darum geht, eben, dass man Affen Hirne dort essen. Und auch dort sieht man einfach, wer der Herr die sich ist. Und das ist ja wirklich, der Harrison Ford kann das nachher und seine Begleiterin schafft das nicht. Und beim Christoph Blocher muss man jetzt auch einfach zugeben. Also er hat es gemacht, er hat es durchgezogen, während seine Nachfolgerin Magdalena Martullo hat es nicht gemacht. Das ist nicht gut. Gut, ich gebe zu, es war ein Mädchen damals. Und als Mädchen musst du jetzt also wirklich, oder als Bub,
muss man doch
nicht ärztlich nehmen. Auch der Markus Blocher, der der Bub war damals, hat wahrscheinlich auch nicht gegessen. Und Silvia Blocher hat es auch nicht gegessen. Und ich gebe jetzt alles zu. Bei mir ist ja so, ich esse ja nicht einmal Tintenfisch. Wieso soll ich Schlangen essen? Gut, das war es. Bern einfach an dem, ja, ich sage es immer falsch, 23. August 2024. Und ich freue mich, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren, so könnt ihr uns am meisten unterstützen. nebelspalter.ch. Dort könnt ihr abonnieren, sowohl die digitale Ausgabe wie auch die Printausgabe. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, denkt noch über das Wochenende, über das noch. Könnt ihr euch nie entschuldigen, nie entschuldigen, dass ihr nicht links sind. In dem Sinn, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Habt's gut.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.